NDR Kultur à la carte
mit Joachim Dix und Gast unserer heutigen Sendung ist der Schriftsteller Christoph Peters. Erstmal herzlich willkommen, Herr Peters.
Dankeschön.
Ja, wir treffen uns heute hier, um über Ihren neuen Roman zu sprechen. Und der ist, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, insofern ein Novum in Ihrem Gesamtwerk, weil Sie sich da zum ersten Mal so ganz klar auch namentlich autobiografisch zu erkennen geben. Sie heben gerade schon die Augen so hoch, als wollten Sie mich korrigieren. Tun Sie es ruhig.
Naja, er ist tatsächlich der erste von den autobiografisch-autofiktionalen Romanen, wo ich mit meinem Namen auch spiele, mit meinem direkten Namen. Aber im Prinzip würde ich sagen, der Roman Wir in Kahlenbeck ist ähnlich nah an Originalerlebnissen. Dorfroman ist zu zwei Dritteln ähnlich nah an erinnerten Originalerlebnissen. Und in Stadt, Land, Fluss gab es auch schon eine ganze Reihe von Originalerlebnisbearbeitungen. Und im Bereich der Kurzgeschichten auch. Aber ich habe tatsächlich nie mit meinem eigenen Namen gearbeitet und habe das in dem Fall jetzt zum ersten Mal gemacht, um da irgendwie auch nochmal eine andere Drehung reinzubekommen.
Dann formuliere ich das nochmal anders. Es ist zum ersten Mal ein Roman, aber auch da dürfen Sie mich gerne korrigieren, aber ich habe es so gelesen, zum ersten Mal ein Roman, der etwas Bekenntnishaftes mit sich bringt. Also der Titel Entzug weist schon darauf hin, da wird wahrscheinlich von einem Alkoholentzug die Rede sein oder zumindest einem Drogenentzug. Irgendetwas, wo also Rauschmittel zu sehr zum Einsatz gekommen sind. Und am Ende kommt dann eben auch in einem Bericht Ihr Name wirklich zum Vorschein. Und das liegt mittlerweile über 20 Jahre zurück. Also es wird so datiert ins Jahr 2005. Und können Sie zunächst mal sagen, wann war eigentlich der Punkt da, wo Sie gesagt haben, jetzt kann ich auch darüber schreiben?
Ich wusste eigentlich relativ bald nach dem eigentlichen Entzug, dass ich eines Tages darüber schreiben wollen würde, weil sowohl dieses letzte Jahr des Trinkens, wo ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche schwerst betrunken war, als auch diese zweieinhalb, knapp drei Wochen in der Entzugsklinik schon einfach zum intensivsten und auch eigenartigsten gehört haben, was ich in meinem Leben so veranstaltet, erfahren, erlebt, empfunden habe. Und ich habe gedacht, eines Tages möchte ich das romanhaft verarbeiten, nicht als Bekenntnisbuch, sondern tatsächlich als Roman, weil ich sowieso schon von vornherein immer denke, ein Text, wo ich schreibe, ist so weit von dem, was in meinem Kopf passiert, entfernt, dass man eigentlich nicht guten Gewissens ich auf dem Papier mit ich, der ich mich selber denke, gleichsetzen kann. Und diese Idee war schon relativ früh da. Ich habe dann irgendwie aber sehr lange gebraucht, bis ich eine Form gefunden habe, fast 20 Jahre. Und bis ich dann irgendwie auch gemerkt habe, so jetzt ist der Text reif. Das ist vielleicht so vor 3 Jahren gewesen und gedacht habe, okay, jetzt muss ich sehen, dass ich eine Sprache finde, in der ich das erzählen kann und eine Komposition, einen Aufbau, all diese Dinge, die dann anstehen, wenn ich auf der Emotions- und Ausdrucksseite das Gefühl habe, der Text ist jetzt fällig.
Also es kann lange dauern, manchmal über 20 Jahre, bis ein Stoff seine Form findet. Es geht also in der nächsten Stunde durchaus um eine Thematik, die alles andere als nur angenehm ist. Sondern sehr viele Menschen sind von Alkoholsucht betroffen und wer damit selber nichts zu tun hatte, hat aber in der Regel irgendjemand in einem Familienumfeld oder Freundeskreis, wo das Thema geworden ist. Wir werden dann weiter erfahren, wie das in dieser akuten Phase vor sich gegangen ist. Zunächst hören wir mal eine Musik, einen Wunsch, den Sie mitgebracht haben, denn das Leben ist bei uns jedenfalls ein Wunschkonzert. Und wir hören zunächst einmal Mary Pariah mit dem ersten Satz aus dem Klavierkonzert Nummer 4 in A-Dur von Johann Sebastian Bach. Und Mary Pariah wird begleitet von der Academy of St. Martin in the Fields. Thank you. Kultur à la carte, heute mit dem Schriftsteller Christoph Peters zu Gast. Und wir hörten das Klavierkonzert Nummer 4 von Johann Sebastian Bach. Es erinnert mich daran, dass der rumänisch-französische Schriftsteller und Philosoph E.M. Cioran einmal so schön gesagt hat, der einzige Gottesbeweis, den er gelten lasse, sei die Musik von Johann Sebastian Bach. Und wenn ich Ihnen so zugesehen habe, Sie sehen mir das bitte nach, weil Sie waren so ganz in sich versunken und ich habe dann ein wenig geguckt, wie Sie diese Musik hören. Und es war eine höchste Konzentration in Ihrem Gesicht abzulesen, manchmal so tastende Bewegungen mit der linken Hand, als würden Sie fast die Klaviertastatur ein bisschen mitspielen wollen. Was war der Grund, warum Sie sich für diese Musik, für diese Sendung entschieden haben?
Johann Sebastian Bach ist tatsächlich der Musiker, der Komponist, den ich seit ich 15 bin oder so am meisten höre. Ich war lange Anhänger der Glenn Gould-Fraktion, habe also irgendwie Bach mit Glenn Gould rauf und runter gehört. Und als ich in der letzten Phase des Trinkens völlig verzweifelt war, habe ich mich wieder erinnert, dass Bach mir eigentlich immer geholfen hat in den Düsternissen. Und dann habe ich Glenn Gould gehört und der war mir aber zu hart. Und irgendwo habe ich dann etwas gelesen über Mari Pariah, dass er so einen unglaublich tollen, inspirierten Bach spielen würde. Habe auch gelesen, dass Bach ihn sozusagen aus einer schweren Erkrankung der Hand, die glaube ich mit einer Sepsis einhergegangen war, zurück zur Musik gebracht hat. Und ich habe dann Mari Pariah gehört und gedacht, das hat einerseits fast schon die Glenn Gould'sche Strenge, andererseits aber auch eine große Leichtigkeit, eine große Musikalität und dabei trotzdem immer diese ernste Grundierung. Und ich habe das quasi während des Trinkens rauf und runter gehört, saß oft auf dem Sofa, habe allen Leuten, wie so manische Trinker das eben machen, irgendwie einen Knopf an die Backe gequatscht, wie genial das ist. Und es gibt auch im Roman eine Passage, wo der Protagonist, dass ich Mari Pariah Bach hört und deswegen habe ich gedacht, das sollte eigentlich bei einer Sendung über diesen Roman die erste Musik sein.
Schauen wir mal auf den Roman. Es wird ja auch sehr deutlich gesagt, dass die Fähigkeit, sich ein Leben als Schriftsteller, Künstler ohne zu trinken vorzustellen, einfach aufgrund der frühjugendlichen Prägung extrem schwer gewesen ist, weil ihr Selbstbild, als sie mit circa 15, 16 Jahren entschieden haben, sie möchten Künstler werden, sie möchten Schriftsteller werden, dann war ihnen auch sofort klar, dann heißt das auch, ich werde Trinker. Denn die Vorbilder sind ja zahlreich, also genannt werden im Roman unter anderem William Faulkner, Ernest Hemingway, Hans Fallada, Josef Roth, Charles Bukowski wäre noch zu nennen, Ove Jonsson, Peter Wawerzinek, um einen Zeitgenossen zu nennen, der aber eben im Roman nicht erwähnt wird. Daniel Schreiber hat ein Buch über das Nüchternwerden geschrieben. Das heißt, dieses Denken hatte ja eine solche fundamentale Situation in ihnen erzeugt, dass das aufzubrechen wahrscheinlich auch die größte Schwierigkeit war. Denn wie schreiben ohne Alkohol? Auf diese Frage hatten sie zunächst keine Antwort.
Ja, es war tatsächlich so, dass ich eben, als ich mit 15, 16 Maler, Dichter werden wollte, eben auch Trinker werden wollte und mich immer in diesem berauschten Zustand. Es gab den berühmten chinesischen Dichter Li Bai, der nur trunkene Gedichte geschrieben hat. Es gab die Vaganten. Das waren so meine Vorbilder als 15, 16 Jahre. Also trunkene Dichter, die auf dem Weg des Alkoholrauschs in die mystischen Dimensionen, in die Himmel und Höllen, die in uns selber angelegt sind, vorgedrungen sind und von dort dann eben Verse mitgebracht haben. Das war so mein ganz pubertär, romantisch-dramatisches Bild dessen, was ein Dichter, was ein Schriftsteller ist. Und dann gab es eben den brennenden Vincent van Gogh, der eben auch immer viel Absinth getrunken hat und dem ich mich nachempfinden wollte in seiner Dramatik, in seiner Drastik, auch in seiner suizidalen Lage. Der wollte ja einfach irgendwann dann auch nicht mehr leben. Und irgendwie mir ging es sehr schlecht mit 15, 16, 17, ziemlich lange. Und ich habe gedacht, irgendwie diese Grundierung der Dunkelheit, die ich jetzt löse mit Alkohol vor allen Dingen, die führt dann in ganz authentische, originale, wilde, expressive Kunstwerke. Und als ich dann irgendwann gemerkt habe mit Ende 30, das geht so nicht mehr, habe ich lange Zeit auch davor zurückgeschreckt, einen Entzug zu machen beziehungsweise diesen Schritt zu tun, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt aufhöre zu trinken, werde ich nicht mehr schreiben können. Und was bin ich dann noch? Also wenn ich kein Künstler mehr bin, dann ist von mir einfach nichts mehr übrig. Und also muss ich eben diesen Weg weitergehen. Und tatsächlich der Auslöser, aufzuhören zu trinken, war dann eine E-Mail meines Verlegers, der auf 70 Seiten neuen Text, die ich ihm geschickt hatte, schrieb, das ist nichts, das geht so nicht. Da musst du noch mal ganz anders dran gehen. Und da habe ich tatsächlich Panik bekommen und gemerkt, kann jetzt nicht mehr trinken und schreiben, sondern ich muss mich entscheiden, was ich mache.
Der Romantitel wird nicht genannt, wenn ich das richtig gesehen habe, aber es geht um den Roman Ein Zimmer im Haus des Krieges, wo es interessanterweise um eine Radikalisierung eines Deutschen geht, der halt nach Ägypten geht, um dort an einem terroristischen Attentat mitzuwirken. Und um sich in den hineinzufühlen, weil aus dem Islam eben das Trinken untersagt ist, hatten sie 8 Monate lang nicht getrunken, um diese Erfahrung mit in den Roman einbeziehen zu können. Und das ist dann aber am Ende gescheitert und ist schon interessant, einfach jetzt aus der eigenen Biografie heraus zu erkennen, dass in dem Moment, wo das zur eigenen Erfahrung werden sollte, das Scheitern begann.
Ja, tatsächlich irgendwie, das habe ich später dann in der Klinik auch gelernt, also lange Saufpausen, wenn man danach nicht für immer aufhört, führen sehr schnell dazu, dass man auf der nächsthöheren Stufe trinkend wieder einsteigt und so ist mir das auch gegangen. Ich hatte mir immer so ein Vorbild genommen an den Schauspielern, die Method Acting betreiben, also wenn sie einen Dicken spielen, dann fressen sie sich voll, Robert De Niro geht Taxi fahren oder wird Boxer oder irgendwie so, ne, und gehen sozusagen in die komplette existenzielle Erfahrung der Figur rein, die sie dann verkörpern sollen, und so ähnlich bin ich eigentlich auch an meine Romanfiguren immer rangegangen, und für diesen islamistischen Deutschen musste der halt irgendwie nüchtern geschrieben werden. Da habe ich auf eigene Faust entzogen, was im Nachhinein auch relativ riskant war, weil da ging es mir auch irgendwie 3-4 Tage lang so richtig schlecht, also ich habe gezittert, geschwitzt, irgendwelche komischen Fratzen an den Wänden gesehen. Das werden vermutlich irgendwie schon sehr starke Entzugssymptome gewesen sein, die man, hätte man einen Arzt zu Rate gezogen, vermutlich kompensiert hätte mit Medikamenten, damit es nicht irgendwie in ein Delirium führt. Aber ich hatte das überstanden und habe dann 8 Monate für diese Figur nüchtern gelebt und dann gedacht, naja, gucken, ob ich geordnet trinken kann. Und das ist dann irgendwie nach 5-6 Wochen komplett nach hinten losgegangen. Und dann war ich quasi ein Jahr lang nur noch betrunken. Für diesen Roman ging das, für Romane ging immer alles Mögliche. Für die Kunst habe ich immer gedacht, kann ich eigentlich fast alles. Und aber dann war der Punkt erreicht, wo ich da nicht mehr alleine rausgekommen bin. Das habe ich dann auch gemerkt, das ist jetzt einfach drüber, das geht nicht mehr.
Da spielte die Familie auch eine wichtige und entscheidende Rolle. Da sprechen wir gleich gerne weiter darüber. Jetzt geht erstmal unser Wunschkonzert weiter. Wladimir Ashkenazy spielt Präludium Nummer 7, auch in A-Dur übrigens, wie vorhin der Bach, von Dmitri Schostakowitsch. Präludium für Klavier von Dmitri Schostakowitsch. A-Dur ist mir gerade so dann doch nochmal aufgefallen. Wenn man jemand erklären wollte, was der Unterschied zwischen Dur und Moll ist, sind diese beiden Stücke, die wir jetzt schon gehört haben, ganz gut geeignet, um diesen Dur-Charakter zu zeigen, weil, auch wenn der Ton sehr unterschiedlich ist zwischen Schostakowitsch und Bach, ist dennoch eine Heiterkeit heraushörbar. Und die haben Sie gerne in der Musik aufgesucht. Wir hören nachher auch noch etwas in Moll. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber ist das mit ein Grund gewesen, das hier mit herzubringen?
Nee, tatsächlich habe ich mir da gar nicht so ganz große Gedanken drüber gemacht, ob ich jetzt Dur- oder Mollstücke habe. Ich habe einfach so durchgehört, was ist jetzt gut, was passt jetzt irgendwie stimmungsmäßig. Bei dem Bach war es, wie gesagt, für mich völlig klar, dass es Mario Pariah, und irgendwie da wollte ich eigentlich auch dieses Klavierkonzert haben. Und bei Schostakowitsch habe ich so geguckt und gefragt, und eigentlich habe ich tatsächlich bei ihm mehr die Mollstücke sonst gehört. Aber ich habe jetzt gedacht, ach, irgendwie passt das ganz gut. Das hat immer noch Schostakowitsch, finde ich, ist ja sowieso ein extrem depressiver, dunkler Komponist in vielen Stücken. Und hier ist sozusagen das Dunkle eher so eine Grundierung. Darüber liegt aber irgendwie auch sowas fast frühlingshaft Flirrendes. Und ich sehe immer so Landschaften irgendwie, wo so Lichter drin sind. Und dann fand ich das irgendwie besser jetzt für so eine Radiosendung, als wenn man jetzt sowas ganz Düsteres nimmt, wo die Leute dann traurig sind, bevor die nächste Stimme anfängt.
Dann schauen wir nochmal auf die Familienkonstellation, die da im Jahre 2005 vorherrschte im Hause Peters. Sie und ihre Frau Veronika, hatten damals eine 2-jährige Tochter. Mittlerweile ist sie ja über 20 Jahre älter. Das würde mich auch noch interessieren, wie denn eigentlich die Familie den Roman gelesen hat. Aber es war kurz davor, alles auseinanderzubrechen. Und Sie haben vorhin schon gesagt, also es war einmal der Lektor, der klare Signale gegeben hat, so geht das nicht weiter. Mhm. Aber auch ihre Frau war sehr klar, wenn das so weitergeht, dann bin ich weg. Und der Roman fängt ja auch damit an, dass ihr eine Flasche Wodka auf dem Küchentisch stehen sieht am Vormittag und fragt, was macht die Flasche hier? Und diese Frau wird auch ganz, ganz lange im Roman einfach nur als die Frau beschrieben und bezeichnet. Das hat mich lange Zeit gewundert. Und dann habe ich irgendwann in der Mitte des Romans geradezu darauf gelauert, mal gucken, ob sich das zum Ende des Romans auch verändern wird. Und das darf ich, glaube ich, antizipieren. Das tut es. War das auch wichtig, um diese ganze Fragilität deutlich zu machen, um dafür einen sprachlichen Ausdruck zu finden?
Also für mich war dieses die Frau statt eines Namens oder auch meine Frau tatsächlich so ein Versuch, diese ungeheure Selbstisolation, die dann in eine totale Distanz allen anderen Menschen, selbst denen, die man am meisten liebt und die einen selber am meisten lieben, gegenüber zu etablieren. Also zu zeigen, da ist jemand, der ist quasi nur noch mit seiner Flasche verheiratet, der ist einfach in seinem Kopf eingesperrt und selbst die nächsten Menschen erreichen fast einen Zustand der Sachlichkeit. Und dann konnte ich natürlich irgendwie über dieses die Frau ihr auch im Roman irgendwie eine Härte und eine Distanziertheit im Umgang mit ihm wiederum geben, die passend war, nicht weil meine Frau kalt und bösartig gewesen wäre, sondern weil sie von eigentlich durch diese ganze Zeit immer doch auch eine große Klarheit gehabt hat und eine Entschiedenheit, die im Endeffekt dann auch wichtig war. Und eben sie ist nicht in diese sogenannte Co-Abhängigkeit gerutscht, sondern hat sich auf Distanz gehalten. Und das ist sozusagen, dass die Frau ist die Reaktion des Erzählers, nicht meine. Natürlich habe ich, während ich getrunken habe, nicht die Frau gedacht. Aber es ist der Versuch, eine Form dafür zu finden, sowohl ihre Selbstwahrnehmung zu schützen als eine autonome Person, die nicht in einer Co-Abhängigkeitsbeziehung ist, als eben aber auch die abgründige Distanz, die der Erzähler, der Ich-Erzähler eben in dieser Situation dann ihr gegenüber einnimmt. Weil wenn man trinkt, interessiert einen alles andere nicht mehr, da ist nur noch die Flasche. Man ist ein gnadenloser, egomanischer Widerling, der jeden Betrug, jede Lüge, alles das in Kauf nimmt, nur um weiter trinken zu können, weil das ist das Einzige, was einen in diesem Moment interessiert. Darin unterscheidet es sich eben auch vom Genusstrinken oder vom Feierabendbier oder so. Es ist kein Genuss, es ist irgendwie eine völlige Diktatur, unter der man steht, die Diktatur der Flasche und der Flaschengeister.
Der Roman ist in zwei Teile aufgeteilt, nämlich einmal in den Teil 1 trinken, Teil 2 nicht trinken. Mhm. Also eine Logik des Entweder-Oder.
Genau.
Und man könnte ja auch sagen, auch wenn das zeitlich sehr eingegrenzt ist, also es wird die Zeit vor dem Entschluss geschildert, bevor sich der Erzähler dazu durchringt, jetzt wirklich in eine Entzugsklinik zu gehen. Und dann noch die 14 Tage dieses Entzuges. Das ist der ganze Zeitraum, der auf diesen über 400 Seiten ausgebreitet wird. Und diese Entweder-Oder-Haltung lässt die sich in einer gewissen Weise eben auch über ihr ganzes Leben stülpen, dass da auch eine Art von Wiedergeburt geschildert worden ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich hatte mit 14, 15 sozusagen diese ersten Verdunklungsphasen, die dann sehr bald in übermäßiges Trinken. Ich habe auch noch andere Drogen genommen irgendwie. Aber vor allen Dingen meine Hauptdroge war der Alkohol. Gemündet ist mit dieser endlosen Erweiterung des pubertären, expressiven Melodrams bis eben ins Ende 30 und das gleichzeitig einhergehend mit einem zunehmenden körperlichen Absturz und Verfall mit irgendwie geistiger Zerrüttung, wie man so sagen würde, bis eben an den Punkt, wo es wirklich entweder lebe ich jetzt weiter und höre auf zu trinken oder ich trinke weiter, dann sterbe ich. Das war sozusagen die Option, die dann nachher die Ärzte auch gesagt haben, wenn sie so weitermachen, haben sie noch ein Jahr. Und Leber war in sehr grenzwertigen Zustand. Ich hatte Polyneuropathie oder habe ich immer noch. Also die Füße sind taub und irgendwie mein zahnärztlicher Befund ist auch verheerend. Alles das irgendwie habe ich natürlich realisiert und das ist dann aber auch egal. Und insofern war dann dieses Moment mit 39 da, wo man sozusagen so eine gefühlte Hälfte des Lebens irgendwie hat, zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, ich fange nochmal an. Das war schon irgendwie so eine wirklich absolute Entweder-Oder-Situation. Und es war dann auch so, dass ich, als ich aus dem Entzug rauskam und plötzlich zum ersten Mal wirklich mich einem Zustand wirklicher Nüchternheit näherte, wirklich gedacht habe, mein Gott, in was für einer Welt bin ich denn hier jetzt auf einmal angekommen? Alles ist so klar, alles ist so präzise. Das Gesichtsfeld weitete sich allmählich. Das dauert fast ein Jahr, bis man wirklich die volle Weite des Gesichtsfelds dann irgendwie wieder hat und merkt, wie viel auf dieser Welt überhaupt zu sehen ist, wie viel zu empfinden ist, welche Klarheit und auch welche Härte zum Teil die Konturen der Dinge haben, wie sich alles anders anfühlt, alles anders schmeckt, alles anders riecht und man plötzlich für diese unglaubliche Überflutung von Sinneseindrücken auch wieder ein Instrumentarium hat, um es wahrzunehmen, was vorher alles durch so einen Nebelfilter aus Schnaps gedämpft und gleichzeitig auf eine komische Weise verfremdet übersteigert wird. Und insofern hatte ich wirklich dann mit 40 auf einmal das Gefühl, ich bekomme ein ganz neues Leben geschenkt. Ich sehe die Welt in einer gewissen Weise als Erwachsener zum allerersten Mal und ich mache alle Dinge, die man als Erwachsener autonom macht, irgendwie von der Steuererklärung über den Waldspaziergang zum Einkauf bis hin zu Sex und alles, was schön ist, irgendwie, ich mache das alles zum ersten Mal in dem Zustand, in dem ich jetzt bin, weil vorher war ich immer beduselt.
Es ist ja auch ein ziemlich harter Bericht über den Zustand des Literaturbetriebs. Also vielleicht hat sich das ein bisschen geändert. Jedenfalls die Zeit, die Sie beschreiben, war eben offenbar auch dadurch geprägt, dass das ganz normal war, dass wenn man auf Lesereisen unterwegs war, gut, Sie waren dann schon in einem Zustand, wo Sie sich dann morgens auch schon mal eingegeben haben. Das soll jetzt nicht als Vorurteil der ganzen Literaturbranche gegenüber Gültigkeit haben. Aber für Sie war das eben normal und es fiel offenbar dann lange Zeit auch nicht unbedingt auf, dass Sie schon längst abhängig gewesen sind. Weil der Punkt, den beschreiben Sie auch sehr genau und detailliert und ausführlich, eben selber an den Punkt vorzudringen, zu sagen, ich bin Alkoholiker, weil das haben Sie eben lange Zeit, und ich glaube, das ist etwas, was die meisten Alkoholiker so erzählen können, das haben Sie lange Zeit nicht über die Lippen gebracht. Aber wenn Sie das nochmal schildern mit dem Literaturbetrieb und auch ein bisschen vergleichen, wie ist das eigentlich heute und wie schwer fällt es, dann da auch beim Nein zu bleiben?
Also vor 20, 25 Jahren wurde natürlich insgesamt im Literaturbetrieb noch deutlich mehr gesoffen als heute, wenn man mit seinem Verleger irgendwie essen ging. Natürlich gab es mittags Wein und man trank nach dem Essen auch einen Grappa. Und wenn man abends unterwegs war, zog man um die Häuser und blieb dann irgendwo in der letzten Kneipe der Stadt so lange sitzen, bis man rausgeworfen wurde und irgendwie alle tranken und alle tranken irgendwie auch zu viel. Es waren nicht alle Alkoholiker, aber es gehörte irgendwie so zu diesem gesamten Raum dazu. Und auch wenn man irgendwie auf Buchmessen war, natürlich gab es am Stand morgen zum 11 dann irgendwie gleich schon wieder Sekt, nachdem man irgendwie bis 5 irgendwie im Frankfurter Hof gezecht hatte und alles, was sonst noch irgendwie dann eben an Vergnügungen da anfiel. Insofern war das schon irgendwie eine völlig andere Welt, als das heute ist, wofür es eine ganze Reihe von Gründen gibt. Ich glaube, insgesamt ist die Problematisierung von Alkohol in der Gesellschaft irgendwie in den letzten 5 Jahren viel, viel, viel stärker geworden oder auch irgendwie in den letzten 10, 15 Jahren schon. Aber auch der Betrieb hat sich in einer gewissen Weise, das kann man bedauern oder gut finden, professionalisiert durch die ganzen Ausbildungswege, die es jetzt heute für freie Schriftsteller gibt. Da wird viel genauer geguckt, dass man auf einer handwerklichen Ebene das beherrscht, was da gemacht wird. Es wird auch viel genauer in großen Ausbildungsgängen in Leipzig oder in Hildesheim geschaut, dass die Leute wirklich diskursfähig bleiben, dass sie in Schreibgruppen miteinander diskutieren. Was machen wir hier? Als ich angefangen habe zu schreiben, war das eigentlich eine sehr einsame Sache. Es gab keine Ausbildungen dafür in Westdeutschland. Das Literaturinstitut in Leipzig kam erst nach der Wende und so, dass es dann auch für uns im Westen offen wurde. Da gab es das alles nicht. Man prödelte so vor sich hin und versuchte, irgendetwas zu Papier zu bringen, irgendetwas auszudrücken. Da hat sich einfach auch im Hinblick auf den Alkoholismus in der Literaturbranche schon sehr, sehr viel verändert.
Diskursfähig bleiben als anderes Wort für nüchtern bleiben, auch sehr interessant. Hören wir mal die nächste Musik. Das Hilliard Ensemble singt Sanctus und Benedictus aus der Messe für fünfstimmigen Chor von William Byrd. NDR Kultur. Sie hören à la carte heute mit dem Gast Christoph Peters und wir sprechen über seinen neuen Roman Entzug. Die Geschichte eines Alkoholentzuges. Die Musik, die wir gerade gehört haben, führt aber noch in eine andere Zeit in Ihrem Leben möglicherweise als Frage. Aber das niederrheinische Umfeld, das dörfliche Umfeld, in dem Sie groß geworden sind in den Jahren Ende der 60er Jahre bis Ende der 70er Jahre oder noch ein bisschen länger. Dieses katholische Ambiente wird bestimmt wiederbelebt, wenn Sie diese Musik hören.
Ja, das ist vor allen Dingen eine Musik, die sozusagen aus der Internatzeit irgendwie kommt. Ich habe so 9 Jahre in einem katholischen Jungeninternat verbracht, was sehr konservativ bis reaktionär war und war dann zeitweilig selber sehr, sehr fromm, extrem fromm und wollte Heiliger und Märtyrer werden. Und habe da angefangen, diese sehr alte, man sagt immer Renaissance, aber eigentlich ist es ja später, Renaissance ist ja eigentlich irgendwie im 15. Jahrhundert, das ist glaube ich 16. Jahrhundert, diese Art von Musik zu hören, weil sie so eine Schönheit und Klarheit hat, die bis an die Schmerzgrenze geht. Es geht mir immer so, wenn ich das höre, manchmal habe ich das Gefühl, vor lauter Schönheit, es tut weh. Und sozusagen diese Kippfigur innerhalb der Musik fand ich immer, ist eigentlich ganz gut, um das zu charakterisieren, was mich mit Religion verbindet. Diese große Klarheit und Schönheit des Absoluten, die aber gleichzeitig an jedem Punkt, wo man sich damit selber konfrontiert, auch immer ins Unerträgliche kippen kann, einfach weil man selber so ungenügend ist. Und in diesem Kontrast habe ich diese Musik immer einerseits als tröstlich, aber andererseits auch als beängstigend empfunden. Und aber da mich ja nicht nur die guten, sondern auch die ambivalenten Empfindungen interessieren und ich eben diese Musik auch so unglaublich schön finde, habe ich gedacht, das könnte man jetzt mal gut hören.
Das Stichwort mit dem Internat ist insofern ja auch nochmal wichtig mit Blick auf den Roman, denn das Trinken so setzt sich immer mehr aus Puzzleteilen zusammen, weil in dieser Entzugsklinik hat der Ich-Erzähler eben auch die Aufgabe von ärztlicher Seite gestellt bekommen. Am Ende dieses 14-tägigen Prozesses einen sogenannten Jelinek-Aufsatz zu schreiben mit Doppel-L, also hat nichts mit der Schriftstellerin Elfriede Jelinek zu tun, sondern ist ein Verfahren, wo die Trinkabhängigen, die Alkoholabhängigen dazu eingeladen und aufgefordert werden, ihre Lebensgeschichte mit Blick auf den Alkoholismus zu schildern. Und da spielt das Internat eben auch eine Rolle, obwohl es vorher schon bei der Tante mit Mancherie oder auch schon zu Hause mit Mancherie losging, also die ersten Alkoholerfahrungen als 7- oder 8-Jähriger. Aber das Internat spielt eine große Rolle. Inwiefern?
Naja, das Internat hatte so eine ganze Reihe Aspekte. Zum einen, es war eine reine Jungsgesellschaft. Da waren 550 Jungs zwischen 10 und 20, die da zusammengepfercht zwischen Wäldern und Feldern an der holländischen Grenze gelebt haben. Mit der entsprechenden, zum Teil auch wirklich großen Aggressivität. Und es herrschte sehr starkes Reglement, was die Freizeitmöglichkeiten anlag. Es gab keine Mädchen. Das war dann spätestens ab dem Beginn der Pubertät ein großes Problem und auch ein Grund für viele Verzweiflungen natürlich. Und dann, wenn man so männerbündische Gruppierungen hat, dann entsteht natürlich leicht so eine Trunkdynamik in den Gruppen, die es im Internat sicherlich auch gab. Dann wurde sehr früh gesoffen, weil man konnte nirgendwo anders hin. Man musste spätestens auch als 20-Jähriger um 21 Uhr wieder auf dem Gelände sein und die nächste Stadt war weit weg. Also man hatte nicht viele andere Möglichkeiten abends als zu sitzen, Kunst zu machen, zu diskutieren und zu trinken. Und das am besten irgendwie alles zusammen gleichzeitig oder jedenfalls trinken und Kunst und trinken und diskutieren gleichzeitig. Und insofern war das schon ein Raum, in dem die Gefahr, dass das abgleiten würde, relativ groß war. Es gab viele Leute, die sehr viel getrunken haben in den höheren Jahrgängen. Die Älteren besorgten den Jüngeren Bier und Wein, bevor sie welches irgendwie in der Stadt im Supermarkt kaufen konnten. Und gleichzeitig war es sozusagen für mich dann eben auch als Schmerzmittel gegen das ewige unglückliche Verliebtsein und gegen das große Drama des menschlichen Lebens, dem ich mich nicht gewachsen fühlte, war es dann eben auch da, der Alkohol, den ich eingesetzt habe, um mich selber da auszuhalten. Und dadurch, dass eben solche Internatssituationen zwar einerseits totalitär sind und man irgendwie ständig unter Kontrolle steht, aber auf der anderen Seite die pädagogischen Figuren neutral sind. Ne? Nicht wie Eltern, die greifen nicht direkt ein, wenn jetzt nicht ein ganz großes Drama passiert, sondern man bleibt in so einer gepflegten Distanz aus Autorität, Gehorsam und Anarchie. Und deswegen fiel dann auch nicht so schnell irgendjemandem was auf, wenn das bei irgendjemandem dann aus dem Ruder lief.
In der Entzugsklinik machen Sie dann auch insofern eine besonders interessante Erfahrung, dass dann ja auch in der Begegnung mit anderen Alkoholikern alle sozialen Schichten, die man sich so denken kann, in einem Zimmer sich wiederfinden. Mhm. Also sie treffen dann auf Walter, den Polizisten, der sehr wehleidig ist, der gar nicht aufhört zu reden und sie möchten eigentlich endlich ihre Ruhe haben, gehen deshalb dauernd in den Raucherraum. Da treffen sie dann Maren und Elfi, die aber gar nicht so sehr Alkoholprobleme zu haben scheinen, sondern eher von ihren Koks-
Tabletten
und Tablettenproblemen berichten. Dann gibt Simon, den Tätowierer. Und inwieweit war in der Rückerinnerung dieses Personensetting auch nochmal besonders wichtig, um mal zu sehen, bei allen Unterschieden zwischen den Menschen ist halt die Schnittmenge doch besonders interessant.
Also das war für mich tatsächlich so ein Augenöffner. Das ging in der Klinik los und hat sich dann nachher auch fortgesetzt an den Tischen der anonymen Alkoholiker, also bei AA, wo ich irgendwie einige Jahre dann regelmäßig hingegangen bin, zu merken, dass diese Selbststilisierung als Individualist, als exzessiver Künstler, der was ganz Besonderes macht, einen ganz eigenen Lebensweg geht, den niemand mit ihm teilt, wo er auch irgendwie einsam in die höchsten Höhen und tiefsten Tiefen hinauf bzw. wieder hinabsteigt. Also dann zu realisieren in der Klinik, du bist da überhaupt nicht so singulär und das ist auch irgendwie alles gar nicht so großartig, sondern der Gerüstbauer, der hat im Prinzip mehr oder weniger die gleichen Probleme und der hat auch den gleichen Größenwahn und den gleichen Unsinn im Kopf wie du. Und ob du da jetzt einen Tätowierer oder einen Schmied oder einen Beamten, Bürokraten hast, alle, die da sind, sind tatsächlich dadurch gleich, dass sie dem Alkohol gehorcht haben und niemand anderem mehr sonst und das auch sich selbst schön geredet haben als alles Mögliche, bevor sie an den Punkt gekommen sind, wo sie gemerkt haben, es ist eine Reise ohne Wiederkehr, wenn ich jetzt nicht komplett aufhöre.
Hören wir nochmal ein Stück Musik. Wladimir Horowitz spielt das Nocturne in E-Moll. Hier kommt was Molliges von Frédéric Chopin. Wladimir Horowitz spielte das Nocturne E-Moll von Frédéric Chopin. Und das Husten kam ja nicht aus dem Studio mit meinem Studiogast Christoph Peters, sondern, Sie haben das gehört, aus der historischen Aufnahme aus dem Jahr 1966. Christoph Peters in dem Roman, wir haben schon über die anderen Protagonisten in der Entzugsklinik gesprochen, aber es gibt eine Szene, die vergisst man nicht, wenn man das gelesen hat. Ich fasse sie mal kurz zusammen. Da stehen Sie vorm Spiegel und Sie sehen sich selbst als Penner. Wirklich komplett heruntergewackt. Und Sie haben das vorher schon thematisiert. Es ist häufig davon die Rede gewesen, Sie wollen eigentlich duschen, aber aus medizinischen Gründen sollen Sie es nicht alleine machen. Es ist aber kein Pfleger da und deshalb zieht sich das alles unglaublich in die Länge. Und dann in all diesem Elend, in dieser Verschwitztheit, in diesem stinkigen Grundgefühl schauen Sie sich an und es ist erstmal ganz bitter und dann fangen Sie an zu lachen. Ist sozusagen die Fähigkeit, in dieser Situation auch über sich zu lachen und lachen zu können, auch die Eintrittskarte in ein neues Leben gewesen?
Mutmaßlich schon. Also dieser Moment, den ich da beschreibe, den hat es wirklich gegeben. Und am 13. Tag dieses Entzugs, ich kann mir den bis heute nicht erklären, die Leute aus dem Medizinbereich halten ihn auch für komisch, also weil es das eigentlich nicht gibt. Ne? Und für mich war es aber tatsächlich so, ich habe mich gesehen in dieser völligen Verelendung und ich wog damals 15 Kilo mehr, war total aufgequollen, hatte diese fiesen, dünnen Trinkerhaare, die immer so leicht klätschig, fettig aussehen und irgendwie diese ungesunde, fahle Haut, weil man ja auch nicht mehr aus dem Haus geht, irgendwie sich mal in die Sonne begibt, sondern eigentlich nur noch drinnen ist und trinkt. Und sah mich da in diesem wirklich völlig heruntergekommenen Zustand und es kam von irgendwoher so ein völlig albernes, völlig unmotiviertes Gelächter, was irgendwie mit mir selber zu tun hatte, mit der Situation zu tun hatte, mit meinem Anblick. Und ich wusste in dem Moment, auch das klingt völlig unglaubwürdig, ich werde nie wieder trinken, das mit dem Alkoholismus, mit der Sucht, das ist jetzt irgendwie vorbei. Und ich muss mir eigentlich keine weiteren Gedanken mehr machen. Ich habe das dann natürlich, weil ich so froh darüber war und auch so erstaunt, was das für eine sonderbare Erfahrung gewesen ist, gleich dann irgendwie meiner Frau, als sie das nächste Mal kam, irgendwie erzählt und den beiden Freunden, die mich dann besucht haben, die sind zum Teil richtig wütend geworden, weil ich da jetzt irgendwie immer noch in diesem völlig runtergerockten Zustand und nachdem ich den Leuten, die mich mögen, die mich geliebt haben, liebten, irgendwie so viel angetan hatte, irgendwie jetzt dann plötzlich da so stand, macht euch keine Gedanken, ist alles gut, ihr braucht gar keine Probleme, ne? Ich werde nie wieder trinken, das ist alles ganz, ganz einfach. Und die wirklich richtig gehend sauer waren, dass ich da jetzt irgendwie offenbar von einem Größenwahn beduselt in den nächsten Größenwahn nüchtern hinüberstürzen würde. Und es war dann aber tatsächlich so. Ich hatte das große Glück, es ist nicht mein Verdienst, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber dass ich tatsächlich, nachdem ich aus der Klinik raus war, nach diesem Moment nie wieder das Bedürfnis hatte, etwas zu trinken. Und ich habe bei AA und irgendwie auch so mit anderen Leuten, die getrunken haben, gemerkt, der Standard ist eigentlich, dass man irgendwann Saufdruck hat und irgendwie ganz dringend trinken will, obwohl man schon unter Umständen 5, 10, 15 Jahre trocken ist. Und in dem Falle geht man dann am besten sofort zu AA und man lernt irgendwelche Strategien, wie man verhindert, dass man jetzt tatsächlich zur Flasche greift. Aber ich hatte das aus wundersamen Gründen tatsächlich nie. Und es hat aber eine Zeit lang gedauert, bis die Leute, die mit mir zu tun hatten, mir geglaubt haben, dass das tatsächlich so ist.
Erstmal Gratulation dazu, weil das ist halt, Sie sagen, es ist nicht das eigene Verdienst, aber es ist ja schön, dass es so gekommen ist.
Ja, ist ein Geschenk, woher auch immer. Ja.
Kommen wir zur letzten Musik. Wir hören den vierten Satz Allegro aus der Sonate für Flöte, Violine und Basso Continuo aus dem musikalischen Opfer von Johann Sebastian Bach. Ein Kreis schließt sich von Bach zu Bach. Thank you. Peters, Ihr Roman Entzug ist nicht nur ein schonungsloser Bericht über den Alkoholentzug, über den wir jetzt ausführlich gesprochen haben. Es ist auch ein Liebesroman, so habe ich ihn jedenfalls gelesen. Er ist gewidmet, so erfahren wir gleich auf der allerersten Seite, bevor es losgeht, Ihrer Frau, die immer noch da ist, also eine Dankbarkeitsgeste. Und der Roman endet mit der Situation, wo Ihre Frau und Ihre Tochter, damals 2 Jahre alt, sie abholen. Und dann sagen sie zu ihrer Tochter, du brauchst keine Angst haben. Ich gehe nicht mehr weg. Nie wieder. Versprochen. Und als ich das gelesen habe, war ich sehr berührt, auf sehr angenehme Weise. Und daher kam halt dieser Eindruck, naja, es ist wirklich auch ein Liebesroman, rückblickend 20 Jahre zurück, diese Dankbarkeit begleitet worden zu sein durch eine sehr schwere Zeit. Wie haben denn Frau und Tochter den Roman gelesen?
Ich glaube, für meine Frau war es schon sehr schwer, diesen Roman zu lesen, sich in diese extrem dunklen Jahre nochmal wieder zurückversetzen zu lassen. Sie hatte während des gesamten Schreibvorgangs, hatte ich ihr gesagt, bevor ich es irgendwie jemandem schicke, wenn es fertig ist, darfst du natürlich gucken, ob irgendetwas nicht drin bleiben soll, ob irgendwas drin ist, was du nicht möchtest, dass da steht. Das hat sie dann auch gemacht. Es hat aber irgendwie nur 2 Sachen, irgendwie Kleinigkeiten, die sie nicht wollte, dass die da so stehen. Und für meine Tochter war es wahnsinnig interessant, glaube ich, weil sie an diese Zeit keine Erinnerung hat. Dieser Totalabsturz war zwischen ihrem 1. und 2. Lebensjahr. Sie hat da keine Bilder und irgendwie dann irgendwie doch nochmal sich dann als Kind ohne Erinnerung in diesem Text wiederzufinden und zu sehen, was dann sozusagen auch die zentrale Basis im Endeffekt für unser Familienleben geworden ist, nämlich dass ich da rausgekommen bin und dass sie natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle dabei spielt. Irgendwie in dem ersten Trinkteil gibt's immer so die Trias, ne? Das Kind, mein kleines Mädchen. Das ist eigentlich der einzige Mensch in dem Roman während des Trinkens, der den Erzähler, dass ich noch wirklich berührt, wo noch Emotionalität, Wärme aufsteht, sobald er an dieses Kind denkt und auch natürlich Schuldgefühle, was er dem Kind dann antut, aber vor allen Dingen diese Wärme. Und insofern war es für sie, glaube ich, dann irgendwie auch ganz schön, das zu lesen, glaube ich, hat sie jedenfalls gesagt.
Bei aller Härte, mit der, auf die man sich gefasst machen kann bei der Lektüre, also es ist nicht immer leichtes zu lesen, ist es eben auch ein sehr mutmachendes Buch. Und ja, also vielen Dank dafür, Christoph Peters, und vielen Dank auch für dieses Gespräch. Und erschienen ist der Roman bei Luchterhand, Titel wie gesagt Entzug. Und ich wünsche Ihnen auf Ihrer weiteren Lesereise viele interessante Gespräche, die es sicherlich geben wird. Bestimmt kommen da ganz viele Menschen auf Sie zu und wollen dann auch berichten, wie es Ihnen vielleicht ergangen ist. Also es könnte sein, dass es besonders persönlich wird. Ja, dabei jedenfalls auch eine gute Zeit und vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich habe zu danken.
Am Mikrofon verabschiedet sich Joachim Dix.